ARD. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
Hallo bei Ein Thema, drei Köpfe. Müssen Schülerinnen und Schüler besser auf Katastrophen, vielleicht auf einen Krieg vorbereitet werden? Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat am vergangenen Wochenende eine Forderung aufgestellt, die für Diskussionen gesorgt hat. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte die FDP-Politikerin, dass Schulen mehr in die Verantwortung gezogen werden müssen, und sie hat dabei auf Großbritannien verwiesen. Dort gehören Übungen für den Katastrophenfall an Schulen zum Alltag und davon können wir lernen, sagte Stark-Watzinger. Unsere Widerstandsfähigkeit müsse gestärkt werden. Elternverbände reagieren sehr skeptisch auf den Vorschlag. Von der Opposition handelt sich die Bundesbildungsministerin für ihren Vorschlag selbstverständlich auch Kritik ein. Hier zum Beispiel der linken Politiker Dietmar Bartsch im Fernsehsender Phoenix.
Ich bin ja dafür, dass Kinder auch Katastrophenschutz üben, dass alle Dinge, die die Natur so mit sich bringt, zumindest, dass wir da ein bisschen gewappnet sind. Aber eine Militarisierung der Gesellschaft, und das könnte es im Kern sein, das finde ich grundsätzlich falsch. Wir sollten Friedenstüchtigkeit erlernen.
Vom Koalitionspartner Bündnis 90 Die Grünen wird Stark-Watzinger wiederum der Rücken gestärkt. Hier die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag Agnieszka Brugger.
Gerade wenn man Sensibilität einfordert und einfordert, dass man die Ängste der Gesellschaft ernst nehmen muss, würde ich gerne mal wissen, was daran Militarisierung ist, wenn man sich Zivilschutz und Katastrophenschutz gerade in unsicheren Zeiten noch mal stärker auch in der Schule auf die Fahnen schreibt.
Brauchen wir mehr Zivilschutzübungen an Schulen? Wie könnten die aussehen? Und müssen Schülerinnen und Schüler ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr haben, wie die Bundesbildungsministerin fordert? Über diese Fragen spreche ich mit zwei Frauen, die mir per Leitung zugeschaltet sind. Simone Fleischmann ist Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Und Ria Schröder ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Sie gehört zur FDP-Fraktion und ist deren bildungspolitische Sprecherin. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Frau Fleischmann, Sie haben ja 2003 ein Buch geschrieben, das da heißt, was tue ich, wenn? Schwierige Situationen im Grundschulalltag. Ich nehme mal an, da stand jetzt noch nichts drin zu einem möglichen Krieg.
Nee, da haben wir uns nicht um diese Herausforderungen Gedanken machen müssen, Gott sei Dank nicht. Jetzt ist es aber so, und ich glaube, Zeichen der Zeit heißt in der Schule aufgreifen, was in der Gesellschaft los ist. Und wenn es Kriege sind, wenn es Krisen sind, dann gilt es in der Schule professionell zu agieren. Und deswegen ist es leider jetzt ein Thema, aber umso wichtiger, dass wir drüber reden.
Ihr Kollege Stefan Düll, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat der Bild am Sonntag gesagt, der Krieg in der Ukraine schafft ein neues Bewusstsein für militärische Bedrohung, das auch an Schulen vermittelt werden muss. Aber er sagt auch, von Schulübungen für den militärischen Ernstfall halte ich nichts. Schulen in Deutschland sind keine Appellplätze und keine Orte für vormilitärische Übungen. Finden Sie sich da wieder?
Naja, selbstverständlich. Also wir müssen ganz gut nachdenken, was Kinder jetzt brauchen. Und Kinder sind eben Kinder und haben Ängste. Und Kinder müssen da sensibel herangeführt werden. Ich kann da nur eine Lösung sagen. Wir Lehrerinnen und Lehrer sind die Profis. Wir haben das gelernt. Wir sind Pädagogen, wir sind oftmals auch Psychologen. Wir haben in der Schule gelernt, Herausforderungen der Gesellschaft anzunehmen. Und das ist jetzt eine sehr große. Und wir müssen uns gut überlegen, wer geht diese Aufgabe an? Wir haben Offenheit gegenüber jedem, der uns helfen will. Wir brauchen auch durchaus Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Polizei, aus dem Bereich der Bundeswehrvertreterinnen und Bundeswehrvertreter. Die Frage ist nur, wie wir kooperieren und ob Bundeswehroffiziere in der jetzigen Situation uns hier unter die Arme greifen können und wie wir das machen. Und darüber können wir gerne reden, weil ich glaube, eins ist ganz klar, die Angst vor Krieg ist bei den Kindern da. Die Fragen um den Krieg, um die Katastrophen liegen auf der Straße und sind deswegen auch in der Schule. Also ja, wir müssen das miteinander thematisieren.
Sie sagen das ähnlich wie der CDU-Bildungspolitiker Thomas Jatzombek. Der hat auch in der Bild am Sonntag gefordert, wir müssen unsere Kinder schultüchtig und nicht kriegstüchtig machen. Sorgen wir mit Zivilschutzübungen nicht für Angst bei Schülerinnen und Schülerinnen, Frau Schröder?
Ich glaube, die Angst ist bei vielen jungen Menschen da. Wir haben eine schwierige, bedrohungsreiche Weltlage. Wir haben einen Krieg in Europa Und das kriegen viele junge Menschen mit, auch wenn die nicht jeden Tag die Nachrichten lesen. In den sozialen Medien ist das ein Thema und in vielen Familien wird auch darüber gesprochen. Insofern bin ich davon überzeugt, man kriegt diese Angst nicht weg, indem man sie totschweigt oder den Kindern erzählt, es wird schon alles gut gehen, sondern indem man sagt, natürlich tun wir alles dafür, dass alles gut wird. Aber falls nicht, dann geben wir euch Werkzeuge an die Hand. Was kann man denn eigentlich tun? Wie ist denn eigentlich auch die reale Bedrohungslage? Ich finde, das hat die Kollegin ja eben gerade schon sehr gut angesprochen, dass man darauf reagieren muss, dass das ein Thema ist. Und wir haben natürlich auch nicht nur die ukrainischen Kinder in den Schulen, aber die natürlich besonders und auch viele andere geflüchtete Kinder, die auch selbst Kriegserfahrungen gemacht haben. Und es hilft nichts, das zu verschweigen, sondern darüber zu sprechen, auch nicht irgendwie heischerig oder angstmachend, sondern panikfrei offen das zu thematisieren, um den Kindern auch die Angst zu nehmen, indem man ihnen auch sagt, was kann passieren, wie reagiert man darauf und was tun wir, damit eben alles gut bleibt.
Also Frau Schröder, ich bin Ihnen da sehr dankbar, ob dieser Verfeinerung der Aussagen, weil alles, was wir wollen, ist thematisieren, was Kinder bedrängt, alles, wovor sie Angst haben. Also genau das, was Sie sagen, keiner von uns wird sagen, alles ist gut. Aber ich bin dann kompetent, mit einer Krise umzugehen, wenn ich überhaupt die Fakten kenne. Ich bin sehr bei Ihnen. Bildung heißt, ich muss verstehen, was in der Gesellschaft passiert. Ja, wir wollen die Kinder sensibilisieren, wir wollen mit ihren Ängsten umgehen, diese thematisieren, keinesfalls unter die Decke gehen. Da bin ich sehr bei Ihnen.
Gibt es denn da schon Vorstellungen, Frau Schröder, wie und wie oft geübt werden soll? Also wie soll das eigentlich konkret aussehen?
Ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Es geht natürlich einerseits um die militärische Bedrohung in Europa, aber wir haben ja auch beispielsweise bei der Flut im Ahrtal gesehen, dass es auch Naturkatastrophen gibt, die beispielsweise ein Handeln erfordern. Oder auch in der Pandemie, da war ja für viele erstmal die Frage, wie organisiert man eigentlich so eine Krisensituation? Und dann auch darüber zu sprechen, wir erleben das ja insgesamt in der Gesellschaft, dass ein größerer Schwerpunkt, ich glaube auch noch viel stärker, gelegt werden muss auf den Katastrophenschutz in den Kommunen, die darauf vorzubereiten. Wer ist dann zuständig? Wo kann man sich hinwenden? Wo gibt es beispielsweise Wasser oder Strom oder auch Nahrungsmittelreserven? Und einfach auch mal sowas zu thematisieren, damit man es hat für den Hinterkopf. Also das muss man jetzt nicht jeden Tag proben. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Region an. Ich denke mal, an den Küstenregionen ist Hochwasser häufiger ein Thema oder wir kennen ja auch viele Überschwemmungsgebiete. Andererseits gibt es auch in Deutschland beispielsweise Erdbebengebiete, wo auch andere Übungen vielleicht eine Rolle spielen. In Japan und Chile beispielsweise, wo das ja ein sehr präsentes Thema ist, da finden regelmäßig solche Übungen statt. Und ich glaube deswegen, man muss es ein bisschen lokal anpassen. Und dann stelle ich mir vor, dass das eine ist, dass man vielleicht auch im Wege von Projektwochen sowas erarbeitet, vielleicht auch mit Rollenspielen oder Ähnlichem. Aber dass man an vielen Stellen auch einfach, wie Frau Fleischmann das auch beschrieben hat, so ein bisschen in der täglichen Arbeit auch aufgreift, wo sind denn überhaupt die Ängste, das anzusprechen, anzuerkennen und vielleicht auch einfach mal die Fragen der Schülerinnen und Schüler, die ja haben, auch ernst zu nehmen, wahrzunehmen und dem Raum zu geben im Unterricht, auch gemeinsam darüber zu sprechen, was man machen kann und sich dann, wenn ich den Satz noch anfügen darf, auch entsprechend Hilfe zu holen, Polizei, die Jugendoffiziere der Bundeswehr. Da ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, deren Aufgabe ist es ja keinesfalls irgendwie da für die Bundeswehr zu rekrutieren, sondern deren Aufgabe ist einzig und allein zu informieren über die Tätigkeiten der Bundeswehr und die sind auch pädagogisch geschult. Das heißt, ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Aber auch THW und Feuerwehr beispielsweise, die ja auch gerade in den Kommunen eine ganz große Rolle spielen, damit an den Tisch zu holen, vielleicht auch das Rote Kreuz für Erste-Hilfe-Übungen. Ich glaube, da kann man gute Wege finden und ich habe ein großes Vertrauen auch in die Schulen vor Ort, dass die da den Weg finden, mit den Schülerinnen und Schülern einen guten Umgang zu finden. Und ich glaube, deswegen ist der Ansatz auch der Bundesministerin zu sagen, wir unterstützen euch dabei und wir wollen auch ein bisschen anregen, die Diskussion darüber auch in den Schulen, damit das vielleicht, was in den Köpfen bei vielen schon da ist, jetzt auch gemacht werden kann.
Da steckt jetzt sehr, sehr viel drin in Ihrer Aussage und ich würde das auch sehr gerne mal ein bisschen aufteilen, weil so wie ich Sie jetzt beide verstehe, sowohl Frau Fleischmann als auch Sie, Frau Schröder, hat ja gegen mehr Zivilschutz und mehr Zivilschutzübungen ja scheinbar niemand so richtig etwas. Das, was ja vielen aufgestoßen hat, war diese Aussage im Interview mit der Funke Mediengruppe von Bettina Stark-Watzinger, dieses unverkrampfte Verhältnis zur Bundeswehr. Der hat die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats Claudia Koch in ZDFheute.de gesagt, wenn man jetzt mit Blick auf Russland deutlich mehr fordert, dann kommt man schnell in einen Bereich, was tue ich, wenn Bomben fallen? So ein von oben vorgegebenes Angstszenario möchten wir als Eltern nicht. Frau Fleischmann, wie ist denn diese Aussage, dieses unverkrampfte Verhältnis zur Bundeswehr bei Ihnen angekommen?
Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich die Ebenen auseinanderkriegen. Ja. Frau Schröder hat ja ganz viel jetzt aufgezählt. Genau. Wie schön ist es denn, wenn die Feuerwehr in der Schule ist? Wie schön ist es, wenn Kinder wissen, dass der Jugendpolizist mir hilft? Wir wollen Kinder fürs Leben bilden und erziehen. Welche drei Menschen kannst du gleich anrufen, wenn du in Sorge bist? Was bedeutet es eigentlich, eine Bundeswehr zu haben? Was machen die eigentlich? Also wir müssen mal auseinanderkriegen, wenn es jetzt darum geht, wo haben wir in Krisen Stützen und Hilfen? Und das müssen Kinder wissen. Also das bin ich absolut d'accord. Das machen wir auch als Schulen in Projektwochen oder aber, wie Sie sagten, in Rollenspielen oder aber einfach so im Unterricht, wenn man in der Zeitung was liest und man liest da über Unterstützungssysteme, die wir hier Gott sei Dank in Deutschland haben. Also ich denke, man darf jetzt auch nichts verquer kriegen im Sinne von, da dramatisieren wir was. Nein, du kannst dich sicher fühlen. Du hast Unterstützung. Wir haben es jetzt gesagt, es gibt Menschen, die dir helfen, wenn wir Krisen haben. Und diese Ängste den Kindern so zu nehmen, ist gut. Wenn sie jetzt sagen, es kommt dieses unverkrampfte Verhältnis zur Bundeswehr, dann kommt natürlich ein Duktus rein, wo wir ganz große Ängste haben, dass irgendwas Verherrlichendes passiert. Oder wenn Bomben fallen, also entschuldigen Sie mal, wir haben momentan an allen Schulen Migrationskinder, wir haben leider Kinder, die Kriegserfahrungen und Fluchterfahrungen haben. Mhm. Also jetzt muss man dann schon ganz vorsichtig sein und deswegen reagieren da manche sehr hektisch. Aber wir dürfen natürlich jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und über Bombenfallen diskutieren und über Kriegsgeschehen, das morgen hier ist, weil dann ist es nämlich kontraproduktiv. Das fördert dann die Ängste und es nimmt den Kindern nicht die Ängste.
Können Sie da die Ängste nehmen, Frau Schröder? Was meinen Sie denn, ist mit diesem unverkrampften Verhältnis zur Bundeswehr gemeint?
Ich glaube, da gibt es offenbar viele Missverständnisse oder offenbar kann man das missverstehen. Ich glaube, es geht genau darum zu sagen, wer ist die Bundeswehr, was macht die Bundeswehr? Ich habe das viele Jahre erlebt und ich habe gerade Abi gemacht zu der Zeit, als die Wehrpflicht dann tatsächlich ausgesetzt wurde. Das heißt, mein älterer Bruder, der ist noch zur Musterung gegangen, der hat auch einen Grundwehrdienst gemacht einige Zeit und sozusagen mein Jahrgang, der war dann schon raus und es war auch damals schon eigentlich nicht mehr so ein großes Thema. Heute spielt es ja durch die Aussetzung der Wehrpflicht eben auch für viele junge Menschen gar keine Rolle. Manche, die sich natürlich für den Berufsweg entscheiden, auch an der Bundeswehr-Uni beispielsweise studieren oder eben auch freiwillig zur Bundeswehr gehen. Das ist, glaube ich, auch gut. Wir haben nur jetzt auch im Vergleich zu 2010 eine andere sicherheitspolitische Lage in Europa. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, beispielsweise erstmal wieder die Bundeswehr auch zu thematisieren. Das ist ja was, was wir in der Politik sehr viel tun, mit dem Sondervermögen dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr auch in der Tat wehrfähig ist, dass sie verteidigungsfähig ist. Das heißt, wir sprechen in der Gesellschaft an vielen Stellen über die Bundeswehr und auch, was dafür nötig ist. Und ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, ich merke das, wenn man zum Beispiel anspricht das Thema Jugendoffiziere, dass dann viele Lehrkräfte sagen, wir wollen keine Bundeswehrsoldaten bei uns an der Schule haben. Kein Werben für das Sterben ist ein Satz, den ich schon oft gehört habe. Und das muss ich sagen, also da zieht sich bei mir alles zusammen. Denn auch für Bundeswehrsoldaten, die werben nicht für das Sterben. Das Sterben ist das Schlimmste, was einem Soldat passieren kann und das, was er um jeden Preis versucht zu vermeiden. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, da ein bisschen Sachlichkeit reinzubringen. Wir haben noch das große Glück, dass wir auch eine Parlamentsarmee haben. Wir haben Staaten wie Finnland und Schweden, die jetzt der NATO beigetreten sind, weil sie in einer sicherheitspolitischen Lage gesagt haben, wir müssen uns stärker auch militärisch wappnen gegen die Gefahren in der Welt und dazu sagen, wir informieren darüber, wer ist die Bundeswehr, was macht die Bundeswehr. Es kommt auch mal ein Jugendoffizier, der kann auch mal erzählen, was denken eigentlich junge Soldatinnen und Soldaten? Wie blicken die auf die sicherheitspolitische Lage in der Welt? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, diese Abwehrreflexe, die ich bei vielen Lehrkräften leider erlebt habe, die abzubauen, das ist genau dieser Punkt des Unverkrampften, dass man nicht sagt, Bundeswehr, IGIT, die kommen mir nicht ins Haus, sondern dass man damit einen sachlichen, unverkrampften, offenen Umgang findet, bei dem es aber natürlich auf gar keinen Fall darum geht, irgendwie für irgendetwas zu werben.
Dieses Verhältnis zur Bundeswehr, was Sie gerade beschreiben, das kann ich auf jeden Fall auch teilen. Wir sind tatsächlich selber Jahrgang 1992, Frau Schröder. Mhm. Und das kann ich sehr bestätigen, was Sie da gerade erzählt haben. Aber ich frage mich natürlich auch nach der Sinnhaftigkeit. Wir hatten dann einen Jugendoffizier, glaube ich, mal in der 10. Klasse. Dann hat man 3 Stunden lang zugehört. Da wurde dann eben auch mal die Frage gestellt, warum man eben überhaupt eine Bundeswehr überhaupt brauchen könnte. Dann hatte sich einer getraut zu sagen, irgendwer muss dieses Land ja verteidigen, und dann haben die meisten eigentlich sich 3 Stunden lang hingesetzt und schweigend zugehört. Frau Fleischmann, wie ist denn Ihr Verhältnis zu diesen Jugendoffizieren? Ist das eine gute Ergänzung für den Lehralltag? Müsste man das ausbauen oder könnte das eine Schule auch selbst leisten?
Also wir müssen immer gut überlegen, über welche Altersgruppe sprechen wir, über welche Schulart sprechen wir und welche Ansprachen brauchen wir, vielleicht sogar eben ergänzend zu uns Lehrerinnen und Lehrern. Ich glaube, das unverkrampfteste Verhältnis wäre, wenn die Schulen vor Ort mit ihrem Kollegium, mit den Schülern zusammen sehr partizipativ auch mit den Eltern entscheiden, wie wollen wir die Kinder bilden, wie wollen wir ihnen Ängste vor Kriegen nehmen, wie wollen wir sie aufschlauen, was bedeutet eigentlich Europa, was bedeutet die NATO, welche Gefahren drohen denn hier weltpolitisch? Und da kann man sehr gut miteinander, das können wir auch bei anderen Herausforderungen, überlegen, wie wollen wir es hier an unserer Schule machen? Naja gut, wenn sich die Schule entscheidet, wir machen mal einen Elternabend mit 3, 4 von diesen Jugendoffizieren und laden die mal ein, dann ist eine gewisse Aufgeschlossenheit da, dann schaut man, wie die Lehrer reagieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, man soll es nicht überstülpen. Und wenn es Widerstände gibt, so wie Sie es gerade sagten, Frau Schröder, dass es Abwehrreflexe bei Lehrern gibt, dann hilft es nichts, wenn von oben gesagt wird, du musst. Sondern dann müssen wir gucken, dass wir als Schulleiterinnen und Schulleiter, ich war 15 Jahre selber einer Grund- und Mittelschule in Bayern, dann muss man gucken, ja hey Leute, was könnten die uns denn helfen oder warum wollen wir sie nicht? Also viel Eigenverantwortung. Das Thema ist sehr, sehr wichtig. Das Thema dürfen wir nicht mit dem Bade ausschütten, sondern wir müssen uns überlegen, wie kann es in Schule implementiert werden? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns als Lehrerinnen und Lehrer gut überlegen, mit wem zusammen machen wir das, in welcher Form machen wir das, wie integrieren wir das in den Unterricht? Weil ich glaube, Widerstände gibt es jetzt, das haben wir gemerkt. Und in unserem Gespräch wurde jetzt für mich zum Beispiel deutlich, dass es viele positive Ansätze gibt und dass man viel gut Gemeintes gemeinsam angehen will. Ein unverkrampftes Verhältnis zu dem, was in der Welt passiert. Ja, genau, das wäre ein Bildungs- und Erziehungsziel, das auch wir haben.
Wie thematisieren Sie denn bisher an Schulen das Thema Zivilschutz?
Also ich denke, da muss man mal hingucken, da kommt es jetzt auch wieder aufs Alter an. Wo leben wir? In welcher Gesellschaft leben wir? Wer sorgt für unsere Demokratie? Wer schützt mich? Was ist die Aufgabe von der Polizei? Was ist die Aufgabe von der Bundeswehr? Ich glaube, wir müssen erstmal ganz viel Wissen liefern. Und vielleicht kann man da auch mal sozusagen so eine Bundestagsabgeordnete einladen. Warum denn nicht? Wir dürfen ja auch politische Bildung machen. Wir dürfen unterschiedliche Einstellungen in die Schule holen. Wir sind hier kein freier Raum, wo man nicht unterschiedliche Meinungen hören darf. Und dann kann man sagen, so könnte man Zivilschutz machen, so. Das Wichtigste ist, das Fundament sind die Fakten. Das Fundament ist das Wissen. Und Kompetenz heißt, dass die Kinder sich dann mit dem Wissen in der Welt orientieren können. Und zu einer Orientierung braucht es eine vielfältige Meinung. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend, dass nicht ich Ihnen jetzt sage, wie wir das an der Schule gemacht haben oder wie ich das als Lehrerin gemacht habe an einer Hauptschule in Bayern mit Kindern in der 10. Klasse, die alle aus einem Heim kamen, völlig anders aufgestellt wie an einem Gymnasium in einem gut situierten Wohnort, wo die Kinder von zu Hause schon viel mitkriegen, wo ich vielleicht auch niemanden habe mit Fluchthintergrund. Also wir sind die Profis am Start, das möchte ich schon nochmal definieren. Wir sind diejenigen, die gut wissen, wie Erziehung und Bildung geht. Wir haben das gelernt. Wir wissen, welche Aufgaben es, große Aufgaben zu bewältigen gibt. Und lassen Sie uns da an unserer Schule vor Ort immer sehr individualisiert schauen, mit wem geht man diese großen Aufgaben an.
Frau Schröder, die Opposition macht Opposition, das ist ihr Job. Da heißt es aus der Union zum Beispiel, jedes 4. Kind verlässt die Grundschule, ohne richtig lesen und schreiben zu lernen. Das ist das zentrale Problem und da müssen wir ran. Also und eben nicht mehr Zivilschutz oder mehr unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr. Was entgegnen Sie darauf?
Naja, das ist ja ein Stück weit ein Versuch, irgendwie abzulenken vom Thema. Ich glaube, das ist das Wesen der Politik, dass man ständig mehrere Themen auf einmal bearbeitet. Und Frau Fleischmann hat es auch gerade angesprochen, da wird natürlich nichts übergestülpt, was auch daran liegt, dass natürlich der Bund nicht zuständig ist, nicht die Hoheit hat, die Entscheidungshoheit darüber, was in den Schulen passiert, sondern das ist ja auf der Länderebene. Deswegen muss auf der Länderebene natürlich auch beispielsweise die Probleme der PISA-Studie angegangen werden mit den Lese- und Schreibkompetenzen. Aber wir können das natürlich unterstützen vom Bund. Wir machen das im Bereich des Lesen und Schreibens und Rechnens mit dem Startchancenprogramm, dem größten Bildungsprogramm, was es je gegeben hat von Unterstützung des Bundes. Und auf der anderen Seite geht es ja darum, dass man eben auch Debatten anstößt. Und Frau Fleischmann hat gesagt, bei ihr ist das ein Thema schon gewesen in den Schulen. Ich glaube, es ist noch nicht überall der Fall gewesen. Und viele haben vielleicht auch lange gedacht, na gut, ich will das den Kindern auch gar nicht zumuten, ich thematisiere es lieber nicht, oder haben vielleicht selber auch Ängste. Das ist ja sehr menschlich, dass man auch gerade, auch Lehrkräfte sind natürlich Menschen, dass da auch selber viele vielleicht gar nicht wissen, wie gehe ich das überhaupt an, oder manche Themen, auf die ich vielleicht auch keine Antworten habe, die spare ich vielleicht aus im Unterricht. Und es geht ja auch darum, das ist, also so habe ich zumindest die Bundesbildungsministerin verstanden, darum auch einen, ich sag mal, einen Impuls zu geben für die Lehrkräfte vor Ort, für die Länder, für die KMK, zu überlegen, wie kann man sowas gemeinsam auch gut angehen, wie kann man vielleicht auch, dann merkt man ja vielleicht, ach, wir machen das hier schon in der Schule, ihr macht das auch. Wir tauschen uns mal darüber aus, was sind gute Methoden, was hat bei euch funktioniert, was könnte bei uns auch funktionieren. Wie Frau Fleischmann sagt, es gibt ja unterschiedliche Voraussetzungen, aber dass darüber gesprochen wird, das ist, glaube ich, ganz zentral in der jetzigen Lage.
Ich möchte auch unbedingt noch was ergänzen, bitte. Mhm. Genau das ist jetzt der Kern solcher Diskussionen. Ja, wir wollen hingewiesen werden. Wir wollen Impulse haben. Wir wollen auch hören, welche Themen möchte denn gerne die Politik gesetzt haben. Aber dann ist ganz entscheidend, dass wir diejenigen sind, die überlegen müssen, was geht denn noch? Und wir brauchen auch nicht jeden Tag ein neues Thema. Also immer wieder was Neues in der Schule. Irgendwann wissen wir gar nicht mehr, was wir eigentlich tun sollen. Wir müssen nicht die Diskussion führen, lesen, rechnen, schreiben oder, sondern wir müssen die Diskussion führen, was ist denn Kernaufgabe von Schule? Was hätten wir denn gerne, dass Lehrerinnen und Lehrer in der jetzigen Zeit an den Schulen tun? Und irgendwann mal hoffe ich, dass ich es noch erlebe, dass wir die Diskussion führen, was sind Kernkompetenzen, was muss man machen noch on top, weil es gerade in der Gesellschaft Thema ist. Und Kern ist dann wiederum, dass wir Lehrerinnen und Lehrer die Profis sind. Wir müssen entscheiden, was braucht meine Klasse heute, was kann ich in dieser Klasse jetzt mit Jugendoffizieren machen, was ist besser, ich mache es nicht. Und vielleicht muss ich heute lieber noch ein Lesetraining machen, als dass ich mir Gedanken über die Genderpolitik mache. Vielleicht mache ich heute lieber noch ein Mathematikspiel für alle, als dass ich jetzt mir über die politische Bildung Gedanken mache. Und der Satz muss ich auch noch unbedingt loswerden. Sie haben das sehr schön gesagt, Frau Schröder. Es gibt Ängste bei uns Lehrerinnen und Lehrer, weil wir nicht die Reputation mehr in der Gesellschaft haben, weil wir oftmals nicht mehr die Rückendeckung haben. Und wenn wir, und wir dürfen politische Bildung machen, wenn wir die politische Bildung machen, dann haben wir Sorge, dass am Nachmittag das Handy kracht, dass wir die E-Mails uns nicht mehr retten können, dass der Schulleiter kommt und sagt, verdammt nochmal, was hast du denn gesagt über den Krieg da oder den Krieg dort? Mhm. Die Eltern drehen voll durch zu Hause, weil die Kinder das oder das erzählt haben. Wir brauchen sie als Politik, die uns den Rücken stärken, damit wir genau das machen können, was wir könnten, und die Themen in die Mitte stellen, die jetzt angesagt sind.
Dann verstehe ich dann hoffentlich Sie auch richtig, dass da eigentlich das Thema Medienkompetenz, Fake News, Teil des Zivilschutzes sein müsste.
Na, selbstverständlich. Medienkompetenz heißt doch, woher kriege ich Informationen? Wir haben so viele Medien wie noch nie, wir haben so viele Zugänge wie noch nie. TikTok macht politische Bildung der Jugendlichen. Das haben wir jetzt in vielen Medienanalysen gehört. Und was machen wir? Ja, wir führen den Dialog in der Schule. Wir fragen nach, hey, woher hast denn du die Info? Was hast du gerade gesagt? Moment mal, können wir was dagegen setzen? Und jetzt beginnt was. Jetzt beginnt eine Diskussion, eine Partizipation von Schülerinnen und Schülern, um das Leben zu verstehen, nachfragen, eine kritische Haltung entwickeln. Und genau das wollen wir. Aber sollen wir das jetzt machen oder sollen wir jetzt den Jugendoffizier einladen? Sollen wir Ernährungserziehung machen oder sollen wir den Kindern Radl fahren lernen? Nee, besser lesen und rechnen lernen. Und irgendwann mal wissen wir nicht mehr wohin, weil wir so verunsichert sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wo ist der richtige Pass. Und wir brauchen den richtigen Pass. Ich sage zum Beispiel, Demokratiebildung und kritische Mediennutzer erziehen ist das Thema der Zeit. Übrigens auch, wenn wir zu unserem Thema zurückkommen wollen, Krisenresilienz. Das sind Zukunftskompetenzen.
Ja, dazu kommen dann auch noch Forderungen, dass man mehr coden sollte an Schulen, ja, KI besser verstehen sollte, mehr Bewegung, Sie haben es gerade mit dem Radlfahren angesprochen, mehr Mathe, weil man da gerade in PISA-Tests sehr, sehr weit hinten abgeschnitten hat. Frau Schröder, habe ich irgendetwas vergessen?
Also ich verstehe das. Man hat manchmal das Gefühl, was soll denn eigentlich noch alles dazukommen? Und insofern bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, die Lehrkräfte, die sind gut ausgebildet. Und das ist auch was, da muss man sicherlich auch an manchen Stellen nochmal schauen, dass auch wirklich die besten Leute Lehrer werden. Dazu gehört eine hohe Anerkennung des Berufs, auch in der Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch die Unterstützung der Politik, dass man eben nicht im Zweifel das, was nicht gut läuft, dann sagt, naja, die Lehrer sind schuld. Das darf man nicht machen. Das ist ganz wichtig. Und das stimmt im Übrigen ja auch nicht. Also ich glaube dann, wenn man Lehrkräften dann aber dieses Zutrauen auch auszahlt in Freiräumen, pädagogischen, aber auch curriculären Freiräumen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Wir haben es in Hamburg jetzt gerade, die Diskussion, wie viel soll eigentlich vorgegeben sein und wie viel Freiraum braucht man eigentlich als Lehrerin oder Lehrer, eben auch auf eine Situation reagieren zu können. Und dazu gehört auch ein Stück weit eben das Gegenteil, nämlich die Lehrpläne etwas wieder zu entschlacken, da auch Räume zu geben für das, was in dieser Welt auch an neuen Kompetenzen eben erworben werden muss. Und damit meine ich eben sowas wie Resilienz, Konfliktfähigkeit, aber auch Kreativität, der Umgang im Team. Diese ganzen Dinge, die können natürlich so nebenbei erlernt werden, aber da braucht man auch mal die Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg, um an ein Thema ranzukommen und wir lesen jetzt mal nicht die Seiten 25 bis 28 im Buch heute alle zusammen. Und ich glaube, Sie haben ganz recht, wir in der Politik, wir wissen das nicht besser als Sie und deswegen glaube ich, braucht es ein großes Zutrauen an die Lehrkräfte und Freiräume für die Schulen, diese Wege auch gemeinsam zu entwickeln und dann auch zu gehen. Und da müssen sich, glaube ich, auch ein Stück weit die Kultusministerien mit anfreunden, dass man mehr Eigenverantwortung auch an den Schulen braucht.
Wenn ich da jetzt alles zusammenzähle, was wir in den vergangenen Minuten genannt haben, dann würde ich wahrscheinlich so auf 60 Unterrichtsstunden pro Woche für die Kinder kommen. Wo kann man denn da eigentlich noch sparen, Frau Fleischmann? Sollte man das Pferd vielleicht von hinten aufzäumen?
Nee, es geht nicht ums Sparen. Es geht darum, was ist jetzt gefragt? Was stelle ich jetzt in den Mittelpunkt meines Unterrichts? Welche Fragen stellen mir meine Kinder, die heute mir begegnen? Welche Aufgaben geben mir die gesellschaftlichen Entwicklungen für diese Klasse jetzt? Also wir sind schon Profis. Wir können schon über Lehrpläne reden, aber es gibt auch Lehrpläne, die lassen sehr viel Freiräume schon zu. Es geht schon auch um die Rückendeckung der Politik, dass wenn wir dann fokussieren und wenn wir merken, aktuelle Zukunftskompetenzen wie Coden, wie Sie vorher sagten, KI und so weiter verstehen, ist wichtiger, dass es dann nicht heißt, Moment, wo ist jetzt die Seite 25 bis 28, die Kollegin in der 7b aber schon gelesen hat und ich krebse immer noch auf Seite 12 rum. Es geht um ein Leistungsverständnis, es geht um ein grundlegenden Change im Verständnis über die Aufgaben von Schule. Und ich habe sehr viel Mut und bin auch sehr energisch dabei, genau diesen gesellschaftlichen Diskurs zu führen. Und schauen Sie mal, wir sind jetzt gestartet bei Bundeswehrvertreterinnen und Vertreter, Offizieren in der Schule und kommen jetzt zu dem Thema, ja, was ist denn eigentlich Aufgabe Schule? Das motiviert mich in meiner politischen Arbeit und das brauchen wir, damit Lehrerinnen und Lehrer den richtigen Parcours stecken und den richtigen Kurs fahren.
Vielen Dank Ihnen beiden für die Diskussion. Und das war ein Thema Drei Köpfe in dieser Woche. Wenn ihr eigene Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktionpolitik@br.de. Redaktion Politik in einem Wort. Und ein kleiner Spoiler. Die nächste Folge wird die letzte von Ein Thema Drei Köpfe sein, so wie ihr es kennt. Wir starten nämlich einen neuen Podcast, auf den ihr euch freuen dürft. Mehr dazu stellen wir euch dann nächste Woche vor. Seid also gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ein Thema, drei Köpfe. Heute mit
Simone Fleischmann,
Ria Schröder
und Jean-Marie Magro. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Mission Klima, Lösungen für die Krise. In der neuen Folge geht's um ein Projekt der Superlative. Vor der Küste der Ferieninsel Bornholm entstehen zwei gigantische Offshore-Windparks mit Windrädern der neuesten Generation. Die sind so groß wie der Kölner Dom mit zwei Dorfkirchen obendrauf. Und diese Windparks werden bald Strom für mehr als 3 Millionen Haushalte liefern, einen Großteil davon zu uns nach Deutschland. Damit wird die dänische Ostseeinsel auch zum Meilenstein für unsere Klimabilanz. Wie das konkret klappen soll, warum dieses Projekt auch sonst sehr innovativ ist und warum die meisten Menschen auf der Insel es als große Chance sehen, darum geht's im NDR-Podcast Mission Klima. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein.